Einen schönen guten Morgen wünsche ich allen. So, heute werden wir etwas Neues über Menschenfischen lernen, denke ich. Ich denke, das wird was Neues sein. Ich habe, als wir noch in Deutschland wohnten, habe ich immer davon geträumt, dass wir mal nach Kanada auswandern würden. Und dann könnte ich hier fischen gehen und Camping gehen. Das war so immer mein Traum gewesen. Dann 1998 sind wir dann nach Kanada ausgewandert. Und eine kurze Zeit später habe ich dann zum ersten Mal einen Ausflug zum Fischen gemacht. Ich hatte noch einen Bekannten mitgenommen. Wir beide hatten überhaupt keine Ahnung vom Fischen. Ja. So, wir haben also die Angeln ins Wasser ausgeworfen, saßen dann in so einem Boot und haben Sonnenblumenkerne gegessen und haben die Schalen ins Wasser geschmissen. Ja. Und irgendwann merkten wir, dass die Fische kamen und die fingen an, diese Schalen zu essen. Und auf einmal biss tatsächlich ein Fisch an der Angel. So, wir waren ziemlich unkoordiniert und was ich gedacht habe, ich nehme diese Leine und ich ziehe den Fisch aus dem Wasser raus und ich tue den ins Boot rein. Mein Bekannter, der hatte eine ähnliche Idee, der hat gedacht, er nimmt diese Angelrute und zieht den Fisch dabei raus. Ja? So, als ich also diese Leine gehalten habe, hat mein Bekannter an der Angel gezogen. So, der Fisch, der ist von dem Haken runtergerutscht und die Leine, die ging bei mir durch die Hand und der Haken ging in die Hand rein. Ja. So, ich bin seitdem nie mehr wieder fischen gegangen. Das war's für mich. Ja. So, wir werden heute etwas über Menschenfischen reden hier. Und ich denke, der beste Lehrer, der sich dazu eignet, das ist ein Berufsfischer, Petrus. Wir werden drei kurze Texte aus der Bibel dazu lesen. Und wir fangen an mit einem Text aus Matthäus Kapitel 4, die Verse 18 bis 22. Aber bevor wir das lesen, würde ich doch gerne nochmal mit uns zusammen beten. Ja. Vater, wir sehen deine Absicht in unserem Leben manchmal wie durch einen dicken Nebel. Die Wege, die du uns führst, die scheinen uns manchmal verschleiert und unklar zu sein. Und so zögern wir oft anstatt mutig und mit voller Kraft voranzustreiten. Heute wollen wir uns deinen Ruf an uns noch einmal genau vor Augen führen. Und wir bitten, dass du diesen Nebel hebst und die Unsicherheiten beseitigst. Wir bitten, dass du uns ein klares Verständnis dafür gibst, was du von uns als deinen Nachfolgern willst und dass du uns den Mut gibst, deinen Willen zu erfüllen, ungeachtet den Preis, den die Welt uns dafür auflegt. Amen. Also wir lesen Matthäus 4, Verse 18 bis 22. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folget mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten. Und er rief sie, und sie verließen sogleich das Boot mit ihrem Vater und folgten ihm nach. Das ist eine sehr bekannte Begebenheit und wir lesen sie manchmal viel zu schnell und dabei entgeht uns etwas, was hier eigentlich passiert ist. Jesus beruft seine Jünger und für Petrus, so wie für die anderen Jünger, beginnt eine lange und schwierige Lebensreise. Die Reise beginnt, indem die Jünger alles verlassen. Sie verlassen ihre Geschäfte, sie verlassen ihre Familien. In unserem Text lesen wir, dass Jakobus und Johannes ihren Vater einfach stehen gelassen haben. Wir sehen in Lukas 4, dass Petrus eine Schwiegermutter hat. Wir gehen davon aus, dass er verheiratet war. Wir wissen aus dem 1. Korintherbrief 9, dass auch einige andere Apostel Frauen hatten, die sie dann mit auf ihre Missionsreise am Ende genommen haben. Ja, und sie verlassen einfach alles und sie folgen Jesus nach. Und dann begann für die Jünger eine Schulung von etwa 3,5 Jahren. Und in dieser Zeit lehrte Jesus alles, was sie wissen mussten, um Menschenfischer zu werden. Jesus hat seine Jünger auch über die Risiken aufgeklärt. In Johannes 15, Vers 18 lesen wir: Man wird euch hassen, so wie man mich gehasst hat. Man wird euch verfolgen. Man wird euch vor Gericht bringen. Man wird euch ins Gefängnis werfen und man wird euch töten. Wenn man außerbiblischen Schriften glauben kann, dann sind alle Jünger bis auf Johannes einen gewaltsamen Tod gestorben. Man sagt von Petrus, dass er gekreuzigt werden sollte, und Petrus soll gesagt haben: Ich bin es nicht würdig, den Tod zu sterben, wie Jesus gestorben ist. Und dann hat man ihn mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Ja. Aber Jesus sagte ihnen auch andere Sachen. Er sagte ihnen zum Beispiel, dass sie diese Arbeit nicht aus eigener Kraft machen müssten. Er sagte: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Schaut euch mal an, wie die Kraft des Heiligen Geistes sich im Leben von Petrus ausgewirkt hat. In Johannes 13, Vers 38, sagt Jesus einen Tod voraus. Und Petrus sagt: Ich werde dich nie verlassen, selbst wenn es mich mein Leben kostet. Und Jesus sagt: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann, als Jesus verhaftet wird, dann rennt Petrus einfach weg. Einige Wochen später erhalten die Jünger den Heiligen Geist. Wir finden das in Apostelgeschichte 2. Und er predigt vor Tausenden von Menschen. Und er sagt: Ganz Israel soll wissen, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt und ihn zum Herrn und Christus gemacht. Und dann wird Petrus verhaftet und sie versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen. Und Petrus sagt: Niemals. Niemals werde ich schweigen von dem, was ich gesehen und von dem, was ich gehört habe. Dann lesen wir Matthäus 8. Da sind die Jünger, sie überqueren einen See. Und ein großer Sturm kommt auf, so dass die Wellen über dem Boot zusammenschlagen. Und die Jünger, die mühen sich ab, und irgendwann fällt ihnen auf, dass Jesus im Boot schläft. Sie wecken ihn auf und sagen im Angesicht des Todes: Wie kannst du schlafen, Jesus? Kümmert es dich nicht, dass wir verderben? Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 12, da ist Petrus im Gefängnis. Er ist zwischen zwei Soldaten angekettet und er soll am nächsten Tag hingerichtet werden. Petrus nimmt seinen Mantel ab. Er nimmt seine Schuhe ab und er schläft. Er schläft so fest, dass er gar nicht merkt, dass die Zelle auf einmal vom Glanz eines Engels erfüllt wird. Und der Engel kommt und er schubst ihn in die Seite und sagt: Steh auf. Wir sehen hier eine komplette Umwandlung, die Petrus nur durch den Heiligen Geist erfahren konnte. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich identifiziere mich immer noch mehr mit dem alten Petrus, nicht mit dem neuen. Das Erstaunliche ist, dass gerade diese Veränderung, die Petrus und die anderen Jünger erfahren haben, das ist eins der stärksten Argumente, die heute gebraucht werden, um zu beweisen, dass Jesus auferstanden ist. Ja, diese Veränderung von da, wo die Jünger geflohen sind, wo sie Angst gehabt haben und sich versteckt haben, dass sie auf einmal öffentlich anfangen zu predigen. Ja. Das sagt man, das ist eine übernatürliche Sache gewesen. Ja. Wir kommen damit zu dem zweiten Text, den wir lesen wollen. Und der ist in Lukas 5, Lukas Kapitel 5, der Vers 5. Ich fange mit Vers 4 an. Als Jesus aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus aus der Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan haben, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot und sie kamen und halfen ihnen. Ja, hier haben wir eine etwas andere Fischersituation. Und ich möchte das einfach mal an einem Beispiel erklären, was hier passiert ist. Ich nehme mal den Andreas als Beispiel. Ja? Der Andreas ist ein Fliesenleger. Der Andreas, der nimmt einen Sack mit seinem Fliesenkleber Zement, so heißt das ja, und der schüttet das in so einen Pott rein, dann tut er Wasser dabei und dann nimmt er so eine Bohrmaschine und mischt das. Er kann das im Schlaf machen, er macht das seit Jahren so. Ich bin nur ein Automechaniker. Wenn ich zum Andreas komme und ich sage, Andreas, du musst die Bohrmaschine andersrum laufen lassen, sonst halten die Fliesen nachher nicht. Ja? Dann würde der Andreas sagen, komm, geh weg, du hast ja keine Ahnung. Ja? Jesus lernte das Handwerk seines Vaters. Sein Vater war ein Zimmermann. Das kann sein, dass Jesus vom Fischen ungefähr so viel wusste, wie ich vom Fliesenlegen. Wenn Jesus Fische brauchte, musste er ein Wunder vollbringen. Wenn er 5000 Leute füttern wollte, dann hat er Fische durch ein Wunder vermehrt. Wenn er die Tempelsteuer bezahlen musste, hat er seine Jünger geschickt und hat gesagt, geh, holt mal einen Fisch und dann macht seinen Mund auf und da werdet ihr die Münze finden, die wir für die Tempelsteuer brauchen. Ich habe gestern einiges über Fischen nachgelesen und ich habe gelernt, dass Fische kühleres Wasser bevorzugen. Sie kommen nachts, wenn das Wasser abkühlt, hoch, um etwas Essbares zu finden. Und morgens gehen sie wieder runter, wenn das Wasser sich aufwärmt. Die Jünger, die wissen das. Sie machen das im Schlaf, sie machen das seit Jahren so. Sie sagen zu Jesus, wir haben die ganze Nacht gefischt, bis zum Morgen, dann haben wir aufgegeben. Sie sagen aber nicht, du bist nur ein Zimmermann und wir sind erfahrene Fischer. Jeder Fischer weiß, tagsüber fischt man nicht. Wir wissen selber, wie man Fische fängt. Nach dem Lukas-Evangelium hat Jesus vor der Einberufung schon viele Wunder vollbracht. Und die Jünger, die haben das gesehen. Und sie sagen, es macht eigentlich keinen Sinn. Aber weil du es sagst, werden wir es tun. Die Lektion in diesem Absatz ist die, wenn es um Menschenfischen geht, dann müssen wir unsere Weisheiten vergessen. Dann müssen wir nur das machen, was Jesus uns gelehrt hat. Was hat Jesus uns gelehrt über Menschenfischen? Menschenfischer brauchen keinen Abschluss in Soziologie oder Psychologie, wo man das Verhalten der Menschen studiert und lernt, wie man Menschen durch rhythmische Musik oder blinkende Lichter dahingehend manipuliert, dass sie die Hand heben, wenn man fragt, ob sie Jesus annehmen wollen. Menschenfischer locken Sünder nicht mit leeren Versprechen von Gesundheit und Wohlstand. Menschenfischer bereichern sich nicht auf Kosten von Witwen und Waisen. Menschenfischer haben sich nicht ein attraktives Evangelium zurechtgedacht, wo man nicht mehr von Sünde, von Gottes Zorn, von Buße, von Gericht und von Hölle predigt. Insbesondere über die Hölle reden ist heute sehr verpönt. Wenn wir die Hölle weglassen aus unseren Predigten, aus unserem Evangelium, dann gibt es keine Strafe für Sünde. Dann sagt Gottes Zorn überhaupt nichts mehr aus. Dann ist das Gericht eine leere Drohung und Jesu Tod ist dann sinnlos, weil es dann nichts gäbe, wovor er uns gerettet hätte. Menschenfischer predigen das volle Evangelium. Paulus sagt im 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Ich weiß nicht, ob jemand das Lied kennt. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mich mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen, sie gehen und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah, in des Gottes Lammes Wunden am Kreuze von Golgatha. Ist ein bekanntes Lied, ja? Ja. Wir kommen damit zum dritten Text, den ich lesen wollte. Und diesen Text, den finden wir in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Wir haben mit der Einberufung der Jünger ganz am Anfang von Jesu Dienst auf der Erde angefangen. Und jetzt kommen wir zum Ende seiner Zeit. Das ist unmittelbar vor der Himmelfahrt sozusagen die letzten Worte. Die Schulung der Jünger ist hier zu Ende. Jetzt kommt der große Auftrag. Und Jesus sagt, er trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrte sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wir lesen eine interessante Begebenheit in Matthäus 16. Viele von unseren Bibeln haben da wahrscheinlich die Überschrift, das Bekenntnis des Petrus. Da macht Jesus diese Aussage, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten. Jesus beschreibt hier die Hölle wie eine Festung, die eine Pforte oder ein Tor hat. Und die Gemeinde, die rennt gegen dieses Tor an. Und das Tor wird nicht standhalten. Liebe Geschwister, die Gemeinde, die ist in der Angriffsposition, nicht in der Verteidigungsposition. Die Hölle ist in der Verteidigungsposition. Da sind Seelen in der Hölle, die es zu retten gilt. Und wir rennen gegen das Tor, bis es nachgibt. So wie damals ruft Jesus uns heute zu einer entschiedenen Nachfolge auf. Er hat uns eine Aufgabe gegeben und er hat uns gesagt, was der Preis für diese Nachfolge sein wird. Unsere Aufgabe ist es, Menschenfischer zu sein, das rettende Evangelium in die Welt hinauszutragen. Und der Preis dafür ist alles. Der Preis dafür ist alles. Ich habe vor etwa einem Jahr einen kurzen Bericht erstattet über unsere Arbeit in den Philippinen. Wir hatten damals ein kurzes Video gemacht und ich habe das noch, wenn das jemand sehen will, ich habe das noch auf meinem Telefon. Ich habe in diesem Video insbesondere einige Straßenkinder erwähnt, die wir kennengelernt haben. Weiß nicht, ob einige von euch sich noch erinnern, da war ein Mädchen, die hieß Mary Joy. Die ist vor 7 Jahren mit 3 jüngeren Schwestern auf der Straße gelandet, als sie 12 war. Sie hat versucht, auf ihre jüngeren Schwestern aufzupassen. Die jüngste Schwester war damals 2 Jahre alt. Neuerdings, seit 3 oder 4 Tagen, wissen wir, dass 2 von den jüngeren Schwestern drogenabhängig sind. Ja, die sind 12 und 14. Da war ein anderes Mädchen. Die hieß Pia. Sie war 13 Jahre alt und sie wohnte seit 4 Jahren auf der Straße. An dem Tag, wo wir uns mit ihr trafen, wurde sie Zeuge, wie ein 10-jähriges Mädchen entführt wurde, auch ein Straßenkind. Ich habe die Pia damals gefragt, weißt du, was mit diesem Mädchen passiert, wenn sie entführt wird? Und sie hat gesagt, ja, die wird wahrscheinlich irgendwo als Sklavin landen und sie wird scheußliche Dinge tun müssen. Oder man wird sie töten und man wird ihre Organe auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Wenige Wochen später ist Pia verschwunden. Es stellte sich heraus, dass ihre eigene Mutter sie an einen Fremden verkauft hat. Wir haben im letzten Jahr oft gebetet, dass Gott uns noch eine Minute mit der Pia gibt. Damit ich ihr von Gott erzählen kann. Wir haben mit der May alles versucht, was wir konnten. Vor 3 Tagen ist es uns gelungen, sie zu finden. Sie ist in der Großstadt Manila. Wo sie vorher auf der Straße ein Opfer war, da arbeitet sie jetzt auf der Straße. Sie ist 14 Jahre alt. Liebe Gemeinde, diese Welt ist voll von Pias, von Mary Joyce. Ich habe mir gestern einige Statistiken angeguckt. Wusstet ihr, dass weltweit jedes Jahr etwa 9 Millionen Menschen den Hungertod sterben? Das ist ein Mensch, stirbt alle 3,5 Sekunden. Während ich das sage, sind 2 oder 3 Menschen gestorben. Ein Drittel davon sind Kinder. Bei dieser Sterberate wäre Kanada in weniger als 4 Jahren leer. Da wäre kein einziger Mensch. Die meisten von ihnen, die sterben in Ländern, die entweder kein Evangelium kennen oder ein falsches Evangelium kennen. Sie leben ein unwürdiges Leben und sie sterben ohne Gott. Und sie gehen in die ewige Verdammnis. Und wir sind die Gruppe der Menschen, die Gott berufen hat, in die dunkelsten Ecken dieser Welt zu gehen und das Licht dahin zu bringen. Wir könnten einem Menschen das Evangelium bringen und vor dem Verhungern retten, mit etwa dem gleichen monatlichen Betrag, den wir hier für einen Sack Katzenfutter ausgeben. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Die Information ist da. Die Möglichkeiten sind da. Geschwister, wir haben keine Entschuldigung. Ich habe vor vielen Jahren eine Geschichte gehört und ich denke, viele von euch haben diese Geschichte auch gehört. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Aber die Geschichte, die ging so, wie fängt man einen Affen im Urwald? Man nimmt sich einen Kanister, einen großen Metallkanister, man füllt ihn mit Sand und mit Steinen fast bis oben und dann tut man oben ein paar Nüsse rein. Und wenn die Affen im Urwald, wenn die das riechen, die kommen und die gehen mit der Hand in die Öffnung rein und die packen sich diese Nüsse, aber sie kriegen die Faust nicht mehr raus. Aber die lassen die Nüsse nicht los. Und man kann kommen und kann ihnen in einen Sack überstülpen und man kann sie gefangen nehmen und die lassen die Nüsse nicht mehr los. Angeblich. Ich muss das einfach mal so sagen. Die Autos, an denen wir so hängen, die gehen in ein paar Jahren alle in die Schrottpresse. Die Häuser, die wir lieben, die werden bald abgerissen und da werden größere und bessere Häuser gebaut. Und alles, was wir uns in unserer Lebzeit angeschafft haben, alle Spielsachen und alle Werkzeuge, das landet eine Woche, nachdem wir weg sind, landet das auf dem Garage-Sale. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Motten oder Rost sie zerstören und wo Diebe sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Wir haben alle den Ausdruck schon mal gehört, das letzte Hemd hat keine Taschen. Geschwister, wie sammeln wir Schätze im Himmel? Unsere Schätze im Himmel, das sind die Menschen, mit denen wir das Evangelium teilen und die wir auf Gebetshänden tragen, bis sie eines Tages zur Erkenntnis kommen, dass sie Sünder sind und dass sie Jesus brauchen und ihn als Retter annehmen. Das ist die einzige Frucht unserer Arbeit, die mit uns in den Himmel kommt. Alles andere, das bleibt hier und das verkommt. Wir singen oft das Lied, alles will ich Jesu weihen, nichts mehr will ich nennen mein, Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll sein eigen sein. Vor 2000 Jahren, da haben 12 Jünger alles stehen und liegen gelassen und sie haben die Welt auf den Kopf gestellt. Könnt ihr euch vorstellen, was mit unserer Welt passieren würde, wenn die Gemeinden in unseren westlichen Ländern aus ihrem Schlummer erwachen würden und sie würden tun, wozu Gott uns berufen hat? Hunderttausende von Nachfolgern Jesu, die nichts anderes wollten, als dem Ruf Jesu zu folgen. Und es ist mein Gebet, dass wir als Gemeinde und als jeder Einzelne diesem Ruf der Nachfolge, dass wir den ernst nehmen. Weil die Welt, die geht verloren. Und Gott hat uns auserwählt, diese gute Neuigkeit von der Vergebung in die Welt hinauszutragen.